So, ich denke, wir fangen dann an. Es geht weiter mit Kapitel 6.5, getrennte Übersetzung. Das sind nur zwei Folien, die gehen relativ schnell. Sie programmieren ja alle schon mit OCaml. Das heißt, Sie kennen das wahrscheinlich eh schon. Es gibt diese interaktive Umgebung. Es gibt aber eben auch einen Compiler, den man mit dem Befehl OCaml-C aufrufen kann. Und dem übergibt man dann eben diese Datei, die man übersetzt haben möchte. Und der Compiler generiert daraus eben ein ausführbares Programm. Insbesondere werden eben diese drei Dateien, die in dieser Tabelle angegeben sind, generiert. Also einmal den Bytecode für die Struktur, ein Bytecode für das Interface und die eigentliche ausführbare Datei, die dann defaultmäßig eben a.out heißt. Dann gibt es möglicherweise noch eine Extra-Datei, die man angeben kann, test.mli, also mit der Endung mli. Das ist dann, wird dann als Signatur aufgefasst. Die kann man eben dem Compiler auch mitgeben und ruft dann eben den Compiler mit diesen entsprechenden beiden Argumenten auf. Wenn man jetzt eben in einer Struktur A eine andere Struktur B benutzt, dann muss man zuerst die Struktur B übersetzen lassen. Und das macht man, indem man eben diesem Compiler erstmal die entsprechende Datei oder Dateien für B übergibt, also als erste Argumente und anschließend das endgültige Ziel der Übersetzung, also die Datei bzw. Struktur A. Möglicherweise ist die Struktur B schon übersetzt worden, dann möchte man das nicht unbedingt nochmal neu machen, dann kann man schon die übersetzte Datei mit angeben, also diese mit der Endung CMO. Das ist, Moment, so, jetzt tut es auch, die b.cmo gibt man dann eben mit an und dann wird die schon hergenommen. Das Ganze kann man natürlich auch ein wenig automatisieren, indem man Makefile selber schreibt oder indem man eben gleich das OCaml-Build benutzt, das Sie vermutlich eh schon alle benutzen. Zu diesem Thema wäre das jetzt alles, was auf den Folien ist. Gibt es spezielle Fragen dazu? Okay, dann machen wir weiter mit Kapitel 7, formale Methoden für OCaml. Und da beschäftigen wir uns jetzt mit der Frage, wie wir denn uns versichern können, dass ein OCaml-Programm auch das macht, was wir von ihm wollen. Und noch besser, also wie man das nicht nur irgendwie sich anschaulich klar machen kann, sondern eben auch beweisen. Und wenn wir tatsächlich Aussagen über so ein Programm beweisen wollen, dann brauchen wir dafür erstmal eine formale Semantik und dann eben Techniken, mit denen man mithilfe von dieser formalen Semantik Aussagen treffen und Aussagen beweisen kann. Das ist jetzt eben das nächste große Thema in der Vorlesung, dass wir eben uns anschauen, wie wir bestimmte Aussagen in so einem OCaml-Programm tatsächlich beweisen können, dass irgendwelche Dinge gelten. Wir haben ja irgendwelche Absichten, mit denen wir programmieren. Und es ist natürlich schön, wenn man tatsächlich auch nachweisen kann, dass das Programm das tut, was es tun soll. Das heißt, das Erste, worum wir uns jetzt kümmern, ist dann diese formale Semantik. Und da nehmen wir jetzt nicht Gesamt-O'Kemmel-Heer, sondern machen uns das Leben ein bisschen einfacher. Wir nehmen nur einen Teil von O'Kemmel her, das sogenannte Mini-O'Kemmel. Das ist im Prinzip auch O'Kemmel, hat halt bestimmte Einschränkungen. Insbesondere beschränken wir uns eben auf die Basistypen Ganzzahlen und boolesche Werte, also Int und Bool. Als Komposition davon nehmen wir eben noch Tupel und Listen her. Und rekursive Funktionen eben nur auf oberster Ebene. Wie das Ganze dann aussieht, kommt auf einer der nächsten Folien dann nochmal als Übersicht. Was insbesondere eben verboten wird, sind veränderbare Datenstrukturen. Das heißt also, dass man nicht auf dem Hieb irgendwas hat, was sich während der Programmausführung ändert. Wir machen keine Ein- und Ausgabe. Das heißt also, wir haben natürlich, es gibt Funktionen mit Parametern, aber es gibt nicht irgendeine Benutzer-Ein- und Ausgabe jetzt, um die wir uns noch kümmern. Und die Rekursivität ist eben auf die oberste Ebene beschränkt. Das heißt, es gibt keine lokalen rekursiven Funktionen. wie kann man sich das Ganze vorstellen? Man kann dafür natürlich eine Grammatik angeben, wo man nochmal eine kleine Übersicht hat, was tatsächlich jetzt in so einem Mini-O'Kemmel-Programm alles vorkommen kann. Das sind also unsere Expressions, die gehen über laut dieser Grammatik in Konstanten. Das heißt also, wir haben ja gesagt, wir haben jetzt ganzzahlige Werte und boolesche Werte, also Konstante wäre halt meinetwegen 1, 2, 17, was auch immer, oder eben auch true oder false wären eben auch Konstanten. Die in einem Mini-O'Kemmel-Programm als Ausdruck erlaubt sind. Dann gibt es Namen, das heißt also, wenn wir irgendwie eine Variable haben, dann muss die auch irgendwie benannt sein, also meinetwegen y wäre dann so ein Name. Wir haben Operatoren, einstellige oder auch zweistellige, also zum Beispiel wenn ich die Konstanten 1 und 2 habe, kann ich halt sagen, ich nehme 1 plus 2. Dann habe ich den Plus-Operator hier verwendet und entsprechend gibt es auch einstellige Operatoren, die man verwenden kann. Dann kann man eben aus Ausdrücken E1 bis EK ein Tupel von Ausdrücken formen. Und dieses E1 bis EK oder auch hier oben E1 und E2 ist natürlich entsprechend der Grammatik auch wieder definiert. Das ist also auch wieder sind Unterausdrücke, Unterexpressions, die auch wieder nach denselben Regeln aufgebaut sind. So, dann haben wir noch dieses let-Konstrukt, also let irgendein Name gleich irgendeinem Ausdruck E1 in irgendeinem Ausdruck E0, wo also ein Variablenname gebunden wird an einen Ausdruck E1 und das Ganze dann in einem Ausdruck E0 verwendet wird. Dann haben wir noch ein Pattern Matching, also das Match-Konstrukt, wo man eben einen Ausdruck übergeben bekommt sozusagen und dann der Reihe nach testet, ob das Ganze dem Pattern P1 entspricht oder dem Pattern P2 und so weiter. Und das Erste, was eben passt, da wird dann die rechte Seite sozusagen ausgeführt. Und dann haben wir noch Funktionen. Das heißt also, man hat irgendwie eine Funktionsdeklaration. Die Funktion hat einen Funktionsnamen und wertet sich zu die Funktion hat ein Argument, also das ist eine einstellige Funktion. Name ist also der Name eines Funktionsarguments, also zum Beispiel y. Und das Ganze wertet sich dann zu einer irgendeiner Expression E aus. Und dann haben wir noch das letzte hier, EE1. Was könnte das sein? Dass man zwei solche Expressions, die nach dieser Grammatik entstehen, hintereinander schreibt. Gibt es Ideen, wofür man das braucht? Letztlich soll sich ja alles doch irgendwie zu einer Expression auswerten. Wieso schreibe ich dann zwei Expressions hintereinander? Also wenn man noch eins zurückdenkt an das, was links davon steht, da haben wir eine Funktionsdeklaration, wo man eben ein Argument hat und den Ausdruck e, zu dem sich das Ganze auswertet. Das heißt, wir haben hier eine Funktion angegeben, aber diese Funktion noch nicht angewendet. Wenn wir die Funktion anwenden wollen, dann brauchen wir ein konkretes Argument, das übergeben wird. Also dieses E1 hier wäre dann sozusagen das konkrete Argument. Und die Funktion ist gegeben durch den Ausdruck E und die wird eben auf den Ausdruck E1 angewandt. Okay, also das links davon ist einfach nur eine Funktionsdefinition, was auch ein Ausdruck ist. Und wenn man die Funktion eben noch anwendet, dann hat man eben noch einen weiteren Ausdruck, den man braucht, nämlich der Ausdruck, auf den die Funktion angewendet wird. Für das Pattern Matching insbesondere brauchen wir eben Patterns. Also was ist ein Pattern? Deswegen haben wir noch die untere Zeile. Patterns können sein eben Konstanten, auch wieder Variablen, also einfach ein Name, Tupel und eben auch Listen. Listen sollten eigentlich auch als Ausdrücke erlaubt sein. Das heißt, ich vermute mal, hier oben fehlt noch irgendwie ein E1, E2. Sollte auch noch erlaubt sein als Ausdruck. Okay. Für das Ganze jetzt noch eine Abkürzung. Also wir haben jetzt gesagt, wir haben ein Argument, das die Funktion bekommt. Im Allgemeinen ist es natürlich so, dass man ganz gerne eine Funktion mit mehreren Argumenten haben möchte. Das entspricht eben der mehrfachen Anwendung von Funktionen mit jeweils einem Argument. In unserer Grammatik ist es jetzt eben so, dass man es schreiben würde, fun x1 geht über in und so weiter bis function xk und dann der Ausdruck e, welcher dann ausgewertet wird. Okay. Okay. Und als Abkürzung eben schreibt man einfach nur einmal dieses Fun-Keyword hin und dann gleich die Argumente x1 bis xk und der Ausdruck, zu dem sich das Ganze auswertet, wenn entsprechende Argumente für x1 bis xk übergeben werden. Gibt es hier erstmal Fragen? Okay. Jetzt müssen wir diese Ausdrücke, die in der Grammatik, von der Grammatik hergeleitet werden können, noch ein bisschen einschränken. und zwar auf die Typkorrekten. Also wir haben hier drei Beispiele gegeben. Das erste ist eine Liste, Entschuldigung, ein Tupel. Also das erste Beispiel hier oben ist ein Tupel. Da haben wir in dem Tupel eben ein Int und dann eine Liste von Booleans drin. Und das ist typkorrekt, also das ist tatsächlich ein korrekter Ausdruck. Während jetzt, also wenn man irgendwie das Komma weglässt, dann hat man hier auch zwei, im Prinzip zwei Ausdrücke hintereinander geschrieben, wie man das eben für so eine Anwendung einer Funktion auf ein Argument machen würde, aber die 1 ist keine Funktion, die jetzt ein Argument übergeben bekommt. Dementsprechend ist das Ganze nicht typkorrekt, obwohl es sich aus der Grammatik herleiten lassen würde. Und im dritten Beispiel ist es halt so, dass man eine Liste hat, in der hier einmal ein Int und dann ein Boolean vorkommt, was eben auch nicht typkorrekt ist. Also man hat entweder eine Liste von nur Ints oder eben von nur Boolschen Werten. Das heißt, die Grammatik sagt uns, was grundsätzlich herleitbar ist. Das hat schon mal im Prinzip die richtige Form, aber man muss jetzt noch den Compiler prüfen lassen, ob tatsächlich das Ganze auch sozusagen Sinn macht, also ob das syntaktisch in Ordnung ist. Dann noch zwei Anmerkungen. Warum ist jetzt hier keine Verzweigung enthalten in diesem Mini-OCaml? Es ist keine explizite Verzweigung drin, also kein If-Then-Else-Konstrukt. Implizit ist allerdings schon eine Verzweigung da. Man kann dieses Match-Konstrukt nehmen und dann einfach zwei Fälle True und False hier nehmen, um eben den den Then und den Else Zweig entsprechend hinzuschreiben, für True eben den Then und für False den Else Zweig, und die Expression bei dem Match ist dann eben das, was beim If abgefragt werden würde. Das heißt, man macht das Mini-OCaml ein bisschen kleiner, damit man sich nicht um so viele unterschiedliche Fälle kümmern muss. Letzter Punkt, also man macht das aber auch nicht zu klein. Man könnte noch auf dieses Let-Konstrukt verzichten, weil man das auch irgendwie anders darstellen kann. Aber das, also wenn man, also man macht ein bisschen einen Kompromiss, dass man nicht tatsächlich nur den kleinsten Kern nimmt, mit dem man alles andere noch irgendwie umständlich darstellen kann. Das Let-Konstrukt ist halt relativ übersichtlich, auch wenn es im Prinzip redundant ist, weil man es anders darstellen kann, wird das trotzdem noch mit reingenommen in das Mini-OCaml. Wie könnte man übrigens das Let-Konstrukt noch ausdrücken mit irgendwelchen anderen Möglichkeiten, die in der Grammatik drin sind? Also wenn man nochmal zurückgeht, wenn man dieses Let-Konstrukt ersetzen wollen würde, wie könnte man das machen? Also es ist ja nicht irgendwie einfach ein Tupel oder eine Operatoranwendung, also es müsste vermutlich schon entweder dieses Match oder dieses Funktionsdingens sein, mit dem man es darstellen kann. Es ist tatsächlich diese Funktionsanwendung. Also wir wollen, wenn wir sagen, let Name gleich E1 in E0, wollen wir im Prinzip E0 ausgewertet haben und alles, was Name eben ist, in dem E0 ersetzt haben durch die Expression E1. Das heißt, wie würde man das machen können? Also das Ersetzen bei Funktionen funktioniert ja über die Parameterübergabe. Das heißt also, man würde als Parameter das E1 übergeben und einfach schreiben von Name ist der Name des Parameters und es geht über in das, was ausgewertet werden soll, also in das E0, und für diese Funktion als Argument nehmen wir das E1. Das heißt, das E1 ist jetzt der Parameter, der eben in der Funktionsdeklaration Name heißt. Und in dem E0, das jetzt ausgewertet wird, wird eben Name überall durch E1 ersetzt. Das ist genau das, was eben auch mit diesem Let gemacht wird. Aber der Übersichtlichkeit halber lassen wir das eben noch mit dabei bei MiniOCaml. Also wir können auch dieses Let direkt verwenden. Okay. So, wie sieht das ganze Programm jetzt insgesamt aus? Auf oberster Ebene haben wir gesagt, da erlauben wir Rekursion. Das heißt, wir haben wechselseitig rekursive globale Definitionen von eben irgendwelchen Variablen f1 bis fm, die eben den auf den rechten Seiten irgendwelche Expressions e1 bis em zugewiesen werden, wie gesagt, eben wechselseitig rekursiv. Und innerhalb von diesen Expressions EI gibt es eben dann keine Rekursion mehr auf lokaler Ebene. Okay. Gut. So, jetzt kommen wir zur Semantik. Also, wir haben Expressions, und würden jetzt natürlich gerne wissen, wozu sich so eine Expression auswertet. Also wenn das Programm abläuft, dann wird ja irgendein Wert ermittelt und wir würden ganz gerne das eben nicht herausbekommen, indem wir beliebig oft testen, sondern wir würden gerne tatsächlich, bevor wir das Programm schon ausführen, wissen wollen, ob es denn korrekt ist. Für beliebige Eingaben. Wir wollen also formale Aussagen beweisen und dazu müssen wir irgendwie wissen, wozu sich so ein Ausdruck tatsächlich dann auswertet. Was ist denn überhaupt ein Wert? Also ein Wert ist ein Ausdruck, den man nicht weiter ausrechnen kann. Das heißt, ja, man kann jetzt auch eine Grammatik dafür angeben. Eine Konstante kann man nicht weiter ausrechnen. Das V steht irgendwie für Value vermutlich. Eine Konstante kann man nicht weiter ausrechnen, ja, also true ist halt true, 25 ist 25. Was man auch nicht weiter auswerten kann, ist, wenn man so eine Funktionsdeklaration hat, mit eben k Argumenten in dem Fall, das ist jetzt schon diese abkürzende Schreibweise genommen, also Funktion, mit k Argumenten, die eben zu irgendeinem Ausdruck E sich auswertet. Ja, das heißt nicht, dass man diesen Ausdruck E nicht möglicherweise noch irgendwie vereinfachen könnte, aber die Funktion an sich kann man jetzt nicht weiter ausrechnen. Man bräuchte ja irgendwie Argumente, also dieses Name 1 bis Name K müsste man irgendwie mit Werten instanzieren. Solange man einfach nur die Funktionsdeklaration hat, ja, kann man da nicht weiterrechnen. Das ist dann eben auch ein Wert. Dann irgendwelche Tupel auswerten, also diese V1 bis VK, wenn die sich eben auch nicht weiter ausrechnen lassen, dann kann ich mit dem Tupel eben auch nichts machen, als eben nur zu sagen, das ist ein Tupel aus diesen K bestimmten Werten. Und für Listen, ja, also die leere Liste ist natürlich auch im Prinzip sowas wie eine Konstante. Und wenn man jetzt zusammengesetzte Listen hat oder beziehungsweise Listen halt mit mindestens einem Argument, dann ja, ist es jetzt sozusagen, das V2 ist die Restliste, wenn das schon eine konstante Liste ist, also zum Beispiel die leere Liste und wir haben noch ein weiteres Argument in der Liste drin, das V1. Wenn das auch schon ein Wert ist, dann kann man da eben kann man da auch nichts weitermachen. Also wenn die Liste wenn in der Liste nur Werte drin sind, ist die gesamte Liste sozusagen auch ein Wert. Okay. Dann haben wir hier ein kleines Beispielprogramm. Das ist, also um mal zu sehen, wie das Ganze eben dann konkret aussehen kann, so ein Mini-OCaml-Programm. Das ist jetzt einmal eine Komposition. Also das Comp ist eine Funktion, die sozusagen Funktionen f und g bekommt und ein Argument x und erstmal die Funktion g auf das Argument x anwendet und dann anschließend nochmal die Funktion f auf das Ergebnis anwendet. Das ist also sozusagen eine Funktionskomposition. Und dann haben wir noch das Map, wo man eben eine Funktion f auf alle Argumente von einer übergebenen Liste anwenden möchte. Das heißt, wenn die Liste leer ist, dann gibt man die leere Liste zurück. Und ansonsten greift man sich eben das erste Argument x, wendet darauf das f an und mit dem Rest verfährt man dann rekursiv genauso weiter. Das heißt also, am Ende ist dann die neue Liste eine, in der man eben auf jeden Wert aus der alten Liste das f angewandt hat. Okay. Dann noch ein paar Beispiele, was Werte sein können. Dann hatten wir schon Konstanten oder eben ein Tupel, einmal aus einem Int und dann aus einer Liste von Booleans. Was eben auch ein Wert sein kann, ist eine Funktion x, die nach 1 plus 1 übergeht. Da könnte jetzt auf der rechten Seite eben auch statt 1 plus 1 eine 2 stehen, aber weiter ausrechnen kann man es nicht, man kann es nur höchstens noch irgendwie auf der rechten Seite vereinfachen. Und was man zum Beispiel jetzt auch haben kann, ist eine Liste von solchen Funktionen, wo man also sagt, ich habe eine Funktion, die nimmt ein Argument und offensichtlich ist es vom Typ int und das Ganze ist für die beiden folgenden Funktionen eben auch der Fall. Das heißt, wir haben dreimal denselben Typ. Das Ganze ist eben auch typkorrekt. Man hat jeweils ein Int, das übergeben wird, und es wird ein Int zurückgeliefert. Okay. So, jetzt nähern wir uns der formalen Semantik in großen Schritten. Wir definieren jetzt eine Relation. Wir haben irgendwelche Ausdrücke, für die wir uns interessierten, zu welchen Werten sie sich auswerten. Und dafür haben wir jetzt eben diese Pfeilnotation. Wir sagen, die Expression E, der Ausdruck E, wertet sich zu dem Value, zu dem Wert V aus. Das Ganze nennt sich Big Step, operationelle Semantik, und besteht eben aus ein paar Axiomen und Regeln, die wir jetzt im Folgenden durchgehen werden, wie man eben von irgendwelchen Ausdrücken irgendwelche Werte ermittelt, die man ihnen zuordnen kann und die natürlich auch in irgendeiner Form korrekt sein sollen. Was offensichtlich immer richtig ist, wenn wir schon einen Wert haben, also jeder Wert ist ja auch ein Ausdruck, dann wertet sich dieser Wert eben nicht mehr weiter aus, dann ist er ja schon endgültig ausgewertet. Das war ja die Definition von Wert, dass man es nicht weiter ausrechnen kann. Das heißt, trivialerweise gilt eben für jeden Wert schon mal diese Relation, dass man eben ihn auswertet zu dem, was tatsächlich schon dasteht. Die weiteren Regeln kommen jetzt auf den nächsten Folien. Und die haben jetzt diese Form, dass man so sowas wie so einen Bruchstrich hat. Unten steht was, oben steht was. Jetzt die Frage, wie liest man das? Wir interessieren uns hier jetzt für Tupel. Also wir haben irgendwie ein Tupel von Werten, von Ausdrücken, ein Tupel von Ausdrücken, Expression 1 bis Expression K. Und wir möchten gerne wissen, wozu sich das auswertet. Natürlich, wenn wir so ein Tupel haben von Ausdrücken, wird sich das zu einem Tupel von Werten der gleichen Größe auswerten. Das heißt, wir erwarten irgendwelche V1 bis VK als Tupel. Und die Frage ist, wie bekommen wir die jetzt aber? Also woher weiß ich jetzt, was an der ersten Stelle steht? Und wenn man sich das logisch überlegt, ist es natürlich so, an der ersten Stelle sollte das stehen, wozu sich der erste Ausdruck auswertet. Das heißt also, E1 sollte sich nach V1 auswerten, E2 nach V2 und so weiter, bis EK sollte sich nach VK auswerten. Und wenn das der Fall ist, dann kann man daraus schließen, dass was unter dem Strich steht, dass das gesamte Konstrukt Tupel E1 bis EK sich eben zu einem Tupel V1 bis VK auswertet. Das heißt, was oben steht, ist sozusagen die Voraussetzung, was gegeben ist. Das E1 geht nach V1 und da stehen eben noch mehr Voraussetzungen, die sind logisch und verknüpft. Also es gilt sowohl E1 wertet sich nach V1 aus, als auch E2 wertet sich nach V2 aus und so weiter. Und es gilt auch EK wertet sich nach VK aus. Das ist also sozusagen logisch gesehen ist es ein Und. Und die Richtung ist sozusagen, man folgert von dem, was oben steht, das, was weiter unten steht, nämlich dass sich E1 bis EK auswertet zu V1 bis VK. Also das ist die generelle Struktur von allen diesen Regeln, die wir jetzt betrachten. Die Folgerung steht sozusagen unter dem Strich und was man dazu braucht, steht oben drüber. Und wenn alles, was oben drüber steht, gilt, dann kann man daraus folgern, dass das, was unten steht, eben auch gilt. Okay, also bei Tupeln ist es eben, wie gesagt, wenn wir für die einzelnen vorkommenden Expressions wissen, wohin sie sich auswerten lassen, dann können wir auch für das Gesamttupel sagen, wohin es sich auswertet, indem man eben diese ganzen Werte zusammennimmt und als Tupel darstellt. Bei Listen ist es entsprechend ähnlich. Wenn ich also so ein erstes Element E1 und eine Restliste E2 habe, dann möchte ich natürlich wissen, wozu sich das Ganze auswertet. Und das wird dann eben V1 mit Restliste V2 sein, sodass bei dem ersten Element in der Liste eben diese Relation schon bekannt ist. Also E1 wertet sich nach V1 aus. Was auch immer V1 ist, aber wenn wir eben wissen, wonach sich das E1 auswertet, dann wird sich in der Liste das erste Element entsprechend auch dazu auswerten. Und für die Restliste ist sozusagen es so, dass man nochmal diese selbe Regel eben mehrfach anwendet, diese Listenregel. Das heißt also, für diesen zweiten Teil hier, das ist ja auch etwas, wo wir dann wissen wollen, zu welchem Wert ergibt sich sozusagen die Restliste. Und da müssen wir eben nochmal diese Regel anwenden, wieder das erste Element der Restliste uns anschauen. Das ist dann wieder irgendein Wert, den übernehmen wir dann an die zweite Stelle in der Liste, wozu sich das Ganze auswertet. Und dann wird es nochmal angewandt und wir fragen eben wieder mit dieser Regel den dritten Wert in der Liste ab, was dann eben von der entsprechenden Restliste wieder der vorderste Wert ist. und so weiter. Und irgendwann ist man eben bei der leeren Liste angelangt und die leere Liste, das ist eben diese triviale Regel, leere Liste wertet sich zur leeren Liste aus. Das heißt, man braucht da nicht noch eine extra Regel, sondern mithilfe von dieser Regel, wo man immer das Vorderste betrachtet, wenn man die eben so lange anwendet, bis die Liste leer ist, dann entspricht das im Prinzip genau dem, was bei den Tupeln auch wir gesehen haben, dass eben das, was in dem Tupel oder in der Liste drin steht, die einzelnen Werte, wenn man die weiß, dann setzt man die einfach zum Ergebnis Tupel oder Ergebnisliste zusammen, wo dann das drin steht, wozu sich das Gesamte auswertet. Okay. Diese globalen Funktionsdefinitionen. Also wenn man sagt, irgendeine Funktion ist gleich eine Expression E, dann muss man eben wissen, wozu sich diese Expression E auswertet und kann dann daraus folgern, dass die Funktion, die ja eben bezeichnet, dass man diesen Ausdruck E in irgendeiner Form ausführt, wenn E sich zu V auswertet, dann ist eben das Ergebnis von dem F eben auch das V. Okay. Gibt es hierzu erstmal Fragen? Es kommen noch ein paar weitere Regeln dann, die eben auch auf diese Weise notiert sind. Okay. Wenn wir jetzt lokale Definitionen haben, also so ein Let-Konstrukt, Let irgendeine Variable x gleich einen Ausdruck E1 in einem Ausdruck E0. Und wir fragen uns jetzt, wozu sich das Ganze auswertet. Also was ist dieses V0? Und da ist natürlich, sollte irgendwie klar sein, dass das sich in irgendeiner Form auf das E0 beziehen muss. Denn was bei diesem Let-Konstrukt ja am Ende gemacht wird, ist, dass im Grunde das E0 ausgeführt wird. Aber eben mit dem Zusatz, dass die ganzen Vorkommen von x in dem E0 irgendwie gebunden sind an diesen Ausdruck E1. Wenn wir jetzt das Ganze insgesamt auswerten wollen, müssen wir erstmal wissen, wozu sich E1 auswertet. Das heißt, eine Voraussetzung ist eben, dass man weiß, wozu sich der Ausdruck E1 auswertet. Und was man jetzt eben noch macht, ist, dass man schaut in dem Ausdruck E0, da kommen ja diese x'e vor und das Let-Konstrukt sagt ja, das x soll jetzt E1 sein. Und wir wissen, dass das E1 sich nach V1 auswertet, deswegen ersetzt man jetzt in E0 eben alle Vorkommen von x direkt durch den Wert V1. Und wenn man das macht, dann hat man eben sozusagen den vorderen Teil von einem Let-Konstrukt, nämlich Let x gleich E1 hat man berücksichtigt und dann bleibt eben noch, dass man wissen muss, wozu sich E0 auswertet, wenn man eben diese Vorkommen von x durch V1 ersetzt hat. Und genau das, was dabei dann rauskommt, hier eben V0 genannt, ist das, wozu sich das Gesamtkonstrukt dann auch auswertet. Okay. Dann hätten wir noch Funktionsaufrufe. Da haben wir gesagt, wir betrachten erstmal den Fall, dass wir nur ein Argument haben. Das heißt, wir haben irgendeine Funktion, irgendein E und als Argument ein E1, auch irgendeine Expression. So, und das E ist jetzt eben eine Funktion, die ein Argument bekommt. Das heißt, E wertet sich aus zu einer Funktion, die irgendein X in irgendein E0 überführt. Und das für das E1, das ist sozusagen das Argument, das der Funktion ja am Ende übergeben wird. Da müssen wir auch den Wert wissen. Das heißt, das ist das Zweite, dass wir wissen müssen, E1 wertet sich zu irgendeinem V1 aus. So, und was ist jetzt insgesamt das Ergebnis? Ja, also man muss, ähnlich wie jetzt eben bei dem Blattkonstrukt, muss eben den Ergebnisausdruck E0 nehmen und auch wieder die ganzen X ersetzen durch das, woran es eben gebunden ist. Das ist zunächst mal E1 und das wertet sich ja, wie wir wissen, nach irgendeinem V1 aus. Das heißt, das X wird dann direkt mit dem Wert V1 ersetzt. Und dann haben wir insgesamt eben das E0 mit X durch V1 ersetzt, wertet sich zu V0 aus und das ist dann eben das, was insgesamt auch rauskommt. Also wie gesagt, nochmal oben stehen eben die Voraussetzungen, die wir brauchen und unten ist das, was wir dann daraus folgern können. Das heißt also, wir erfinden hier nicht irgendwie ein V0, sondern wir gehen davon aus, dass es V0 und V1 entsprechend gibt und dass das E eben sich auswertet zu der bisherigen Funktion und schließen dann insgesamt daraus, dass der Ausdruck E1 sich zu V0 auswertet. Okay. Jetzt kann man das Ganze noch ein bisschen vereinfachen, indem man eben also Funktionen mit mehreren Argumenten direkt behandelt und dann eben nicht mehrere solche Regeln anwendet für jedes Argument einmal, sondern eben zusammengefasst eine Regel, wo man dann eine Funktion hat, nicht mit einem Argument x, sondern mit Argumenten x1 bis xk, die sich wieder zu irgendeinem Ausdruck e auswerten. Und dann weiß man eben jetzt für die Expressions E1 bis EK, die unten eben tatsächlich diese Argumente darstellen, braucht man auch irgendwelche Werte zu denen, die sich auswerten. Und dann ist das Ganze entsprechend analog, dass man halt in dieser rechten Seite E alle xi durch die entsprechenden Werte vi ersetzt. Und wenn man eben weiß, wozu sich das auswertet, dann ist das genau das, wozu sich der Gesamtausdruck unten auch wiederum auswertet. Okay. Also diese ganzen Regeln werden wir dann tatsächlich anwenden. Deswegen wäre es natürlich gut, wenn die verstanden worden sind. Also nochmal, gibt es jetzt speziell zu irgendetwas, was jetzt auf diesen Folien über die Regeln waren, gibt es da irgendwelche Fragen noch dazu? Sieht nicht so aus, okay. Da kommen noch zwei, die sind jetzt ein bisschen nicht unbedingt umständlicher, aber es ist etwas mehr Notation jetzt. Also wir haben erstmal das Pattern Matching. Das heißt, wir haben jetzt eine beliebige Anzahl von Fällen, die gematcht werden, Fällen, wo eben Patterns angeboten werden, die gematcht werden können. Das ist also, die Patterns sind hier eben P1 bis PM. Und entsprechend haben wir Ausdrücke E1 bis EM, in die das Ganze übergeht, wenn das entsprechende Pattern passt. Und zwar natürlich wird genommen das erste Pattern, das passt. Deswegen ist hier dieser und noch dieser Zusatz, dass man eben, man schaut sich erstmal an, wozu E0 sich auswertet. Und das nennen wir jetzt V'. Und die Bedingung daran ist eben, dass es das erste ist, was passt. Das wird dann genommen. Und das Ganze ist dann eben, wird PI genannt. Also PI1 bis PI-1 passen nicht. Das heißt, PI ist dann das, was uns interessiert. Das erste, was passt. Und ja, also V-Strich ist sozusagen nur die Abkürzung. Und tatsächlich, ja, wenn es passt, dann wertet sich natürlich der Ausdruck E0 zu etwas aus, was tatsächlich auch diesem PI entspricht. Aber es muss ja nicht jetzt exakt das PI sein, sondern das PI hat irgendwelche Variablen und es kann sein, dass an diesen Stellen schon irgendwelche anderen Ausdrücke stehen. Und für die müssen wir natürlich wissen, wo sich diese Ausdrücke hinauswerten. Das heißt also, wenn wir den Gesamtausdruck E0 nehmen, dann wertet er sich zu irgendetwas aus, was an den Stellen von PI, wo dann irgendwelche Variablen vorkommen, irgendwelche XI drinstehen, an diesen Stellen steht dann in diesem V-Strich tatsächlich ein Wert drin. Denn wir sagen ja, E0 wertet sich aus zu irgendetwas. Das heißt, da sind dann nicht mehr irgendwelche Variablen drin, sondern da stehen dann jeweils Werte drin. Und das heißt, man bekommt das aus dem PI, indem man eben diese Substitution durchführt, dass man die entsprechenden Werte an die Stellen hinschreibt. Das sind jetzt eben genannt V1 bis VK. Und was macht man jetzt mit diesen V1 bis VK? Ja, also wir interessieren uns für das, was insgesamt rauskommt. Wenn das ITE-Pattern gematcht wurde, dann ist eben das, was danach kommt, das EI. Und da müssen wir jetzt eben entsprechend auch substituieren. Diese XI substituieren durch die VI, durch diese entsprechenden Werte. Und möglicherweise noch irgendwelche anderen zusätzlichen Variablen und bekommen dann insgesamt eben irgendein V heraus, das dann genau das ist, wozu sich der gesamte Matched-Ausdruck auch auswertet. Okay, also das ist eine etwas kompliziertere Angelegenheit, weil man eben noch mit einbeziehen muss, die Zusatzbedingungen, dass eben die Patterns 1 bis i minus 1 alle nicht matchen und dann hat man eben PI und muss sich anschauen, wie schaut das PI genau aus, das matcht, also müssen entsprechende Werte an den Stellen stehen, an denen für diesen Testausdruck E0 vielleicht irgendwelche Variablen noch auftauchen. Entschuldigung, nicht das E0, sondern wo an der Stelle in dem Pattern PI selbst noch irgendwelche Variablen drin sind. Okay. Das letzte sind die eingebauten Operatoren. Ich glaube, das ist tatsächlich das letzte, ja. Also die letzte Sache Regel sind die eingebauten Operatoren. Operator in OCaml, also einfaches Beispiel ist irgendwie ein Plus, dass der Operator könnte also zum Beispiel ein Plus sein. Das ist dann nicht das mathematische Plus, muss man sich im Hinterkopf behalten, deswegen ist das ja auch rot dargestellt, sondern das ist sozusagen das OCaml Plus. Es ist ja also möglich in OCaml, dass man beispielsweise einen Speicherüberlauf bekommt, wenn man eben zwei sehr hohe Zahlen addiert. Das heißt, mathematisch würde dann einfach eine entsprechende weitere Zahl rauskommen, die eben sehr hoch ist. Und wenn man aber das Mini-OCaml-Programm ausführt, passiert zur Laufzeit etwas anderes. Deswegen ist mit diesen Operatoren ist nicht mathematisch gemeint, sondern das ist die OCaml-Bedeutung davon. Wenn die Zahlen klein genug sind für so eine Addition innerhalb von dem Range von int, dann ist das natürlich auch die mathematische Bedeutung ist dann die gleiche. Aber ansonsten muss man da eben aufpassen, dass man das nicht rein mathematisch versteht. Denn wir wollen ja tatsächlich Aussagen darüber treffen, wie sich so ein OCaml-Programm, wenn man es ausführt, tatsächlich verhalten wird. Und dementsprechend dürfen wir da nicht irgendwelche idealisierten Annahmen treffen, sondern müssen eben schauen, dass wir da auch tatsächlich das verwenden, was dann zur Laufzeit auch passieren würde. Genau, also wenn wir jetzt so einen Ausdruck haben, E1, irgendein binärer Operator E2, dann muss man sich eben anschauen, für die Werte, zu denen sich E1 und E2 auswertet, also V1 und V2, was passiert, wenn man in OCaml diese beiden Werte addiert. Und wenn da irgendein Wert V rauskommt, dann ist das Ganze für diesen Operator eben auch so, dass man bei Addition dieser oder ja bei Verknüpfung dieser beiden Expressions E1 und E2 mit dem Operator auch dieses Ergebnis bekommt. Okay. Dann haben wir noch einen eingebauten Gleichheitsoperator. Das heißt also, man kann in OCaml ja irgendwie schreiben, 17 plus 4 gleich 21. Und wir erwarten natürlich, dass dann das Ganze sich zu true auswertet, weil 17 plus 4 eben auch 21 ist und auch in OCaml gibt es die Addition keinen Überlauf und ja, wird eben 17 plus 4 wird zu 21 ausgerechnet und das Ganze wird dann zu true ausgerechnet. Also ja, wie ist das jetzt mit der Gleichheit? Also wenn wir zwei Werte haben, V1 und V2, und wir vergleichen die. Wenn die vollkommen identisch sind, also wenn man sozusagen einfach V gleich V hat, dann ja, ist das diese triviale Regel, wonach eben aus, also wonach V sich zu V auswertet, also auf beiden Seiten wertet sich das Ganze zum selben Wert aus, weil er ja eh schon dasteht. Und das heißt, es sollte sich natürlich auf jeden Fall zu true auswerten, was es auch tut. Wenn man jetzt zwei Werte hat, V1 und V2, die eben tatsächlich syntaktisch verschieden sind und in denen keine Funktionen vorkommen, dann wertet sich das Ganze zu false aus. Das heißt also, ja, wenn Funktionen drin vorkommen, also dann hätte man irgendwie, weiß ich nicht, könnte man was haben wie Funktion 1 ist irgendetwas, was meinetwegen F-Funktion, die einen Wert x um 1 erhöht und eine Funktion g, die irgendwie einen Wert y auf y plus 1 setzt, dann verhalten sich diese Funktionen irgendwie gleich, sollten also, ja, sind also im Prinzip gleich, aber ja, man weiß nicht, man sieht es ihnen nicht an. Also sie sind syntaktisch verschieden. Wenn wir jetzt aber keine solchen Funktionen drin vorkommen haben, sondern nur irgendwelche Tupellisten etc. Und die ganzen und links und rechts stehen eben Werte, die syntaktisch verschieden sind. Also hier geht es tatsächlich um Werte, nicht um irgendwie allgemeine Ausdrücke, sondern um Werte. Wenn die dann syntaktisch verschieden sind und man eben auch nicht irgendwelche Funktionen drin hat, dann kann man daraus folgern, dass diese Gleichheit nicht stimmt. Dass also links und rechts verschiedene Werte stehen und dementsprechend die Gleichheit auch sich zu false auswerten soll. Okay. Also als Beispiel eben, wenn man jetzt diese 17 plus 4 gleich 21 wieder mit dieser OCaml-Syntax oder Semantik haben möchte, also das Plus und das Gleich eben, wie es in OCaml dann genommen wird, dann muss man eben schauen, wir hatten diese Operatorregel, das heißt, man schaut sich an, 17 plus 4, wozu wertet sich das Ganze aus? Das wertet sich zu 21 aus. Die nächste Regel ist formal auch irgendwie gefordert, die rechte Seite, da muss man schauen, wozu sich das auswertet. Dann hat man eben da stehen, 21 wertet sich nach 21 aus. Und jetzt würde man sozusagen überprüfen, ist 21 gleich 21, ist das true? Und da eben links und rechts jetzt Werte stehen, die syntaktisch auch gleich sind, also jetzt hat man nicht mehr irgendein 17 plus 4, sondern man hat jetzt tatsächlich völlig identische Zahlen dastehen, dann wertet sich das Ganze eben zu true aus. Dementsprechend kann man aus diesen Voraussetzungen folgern, dass auch 17 plus 4 gleich 21 sich insgesamt zu true auswertet. Okay, das war Beispiel Nummer 1. Beispiel 2, jetzt ein bisschen größeres Beispiel, aber auch noch nicht so wahnsinnig kompliziert. Da haben wir jetzt zwei Funktionen. Die eine erhöht eben den übergebenen Wert um 1 und die andere gibt das Quadrat des übergebenen Werts zurück. Und jetzt wollen wir einfach mal schauen, wozu sich f von 16 plus s2 auswertet. Die Erwartung wäre 21, weil f erhöht die 16 um 1 und gibt also 17 und s quadriert die 2, gibt also 4 und 17 plus 4 sollte 21 ergeben. So, jetzt streng nach Regel, also wir haben hier, wir fangen oben an, gehen von oben nach unten durch. Wir haben f gleich Function x geht nach x plus 1 über. Dazu hatten wir die Regel, dass man sozusagen das Gleichheitszeichen hier ersetzen kann und sagen, ja, die Funktion geht eben in den entsprechenden Wert über, den sie zurückgibt. Also nicht direkt in den Wert, aber das f bezeichnet diese Funktion und Funktionen sind eben auch Werte. So, das Ganze haben wir zweimal, also auch hier diese Regel ist nach demselben Muster. So, und wenn wir jetzt eben weitergehen, also wir haben jetzt auf dieser Folie und im folgenden solche einfachen Dinger wie v geht nach v weggelassen, der Übersichtlichkeit halber. Also hier müsste zum Beispiel noch ein 16 geht nach 16 über stehen. Warum das? Also welche Regel ist das jetzt? Gut, also auswendig muss man die nicht, also jetzt noch nicht unbedingt wissen, natürlich während der Vorlesung. Wir hatten Regeln für Funktionsaufrufe, das heißt also, wir haben jetzt so eine Regel von hier, wo wir eben eine Funktionsanwendung auf irgendein Argument haben und wissen wollen, was für ein Wert dabei rauskommt. Und wir wissen jetzt, das Ganze hier oben sieht so aus, dass man eben einem x einen Ausdruck E0 zuweist. Das ist sozusagen der erste Teil hier. Und für das Argument wissen wir, wozu es sich auswertet. Das war diese 16 hatten wir, glaube ich. Deswegen würde man eben nochmal 16 geht nach 16 über dastehen haben, was wir tatsächlich eben der Übersichtlichkeit halber dann auf den Folien nicht drauf haben. Das heißt also, das Argument ist schon wert, 16 geht nach 16 über, bleibt also so. Und was man jetzt machen muss, ist eben in diesem E0, also die rechte Seite von dieser Funktionsdeklaration, in der rechten Seite muss man eben die Variable entsprechend durch diesen Wert ersetzen. Also ich glaube, die hieß sogar x durch 16 ersetzen und schauen, wozu sich das auswertet. Wenn wir das jetzt machen bei diesem Beispiel, dann würden wir eben auf der rechten Seite, das ist also dieses x plus 1, das x durch 16 ersetzen und schauen, wozu sich das auswertet. Und das haben wir genau hier auch gemacht. Also 16 plus 1 wertet sich zu 17 aus. Und dementsprechend die Folgerung unten drunter, dass f16 sich zu 17 auswertet. Okay, mit der anderen Funktion s ist das ganz analog. Das heißt, auch hier hätte man irgendwie an dieser Stelle müsste man im Prinzip nach Schema noch die 2 wertet sich zu 2 aus haben und dann das Ganze eingesetzt, der Wert 2 eben in y mal y. Das heißt, das y durch 2 ersetzt, ist dann eben das, was man hier noch hat. Und das wertet sich zu 4 aus. Deswegen ist die Gesamtauswertung unten eben auch zu 4. Das heißt, man hat jetzt dieses s2 geht nach 4, f16 geht nach 17. Und das ganze letzte ist jetzt eben noch eine Operatoranwendung für das Plus, wo man eben gemäß diesem Operator, wieder mit der O'Kemmel-Syntax, eben schaut 17 plus 4, wonach wertet sich das Ganze aus. Und da kommt 21 raus natürlich. Dementsprechend hat man hier unten eben insgesamt sozusagen gezeigt, nach unseren Regeln, dass dann auch f16 plus s2 sich nach 21 auswertet. Also das Ganze kann man sozusagen, ja, so eine Art Beweisbaum, also man geht von oben nach unten durch. Oben das, was man weiß, eben steht dann unter Umständen eben direkt im Programm drin. Von diesen Expressions geht man aus und leitet dann eben ab irgendwelche Aussagen, die ganz unten dann herauskommen, wo man eben f auf 16 und s auf 2 anwendet und dann addiert. Also ja, wir haben ja gesagt, Minja O'Kemmel hat keine Ein- und Ausgabe, aber wenn man sich jetzt so eine Aussage zum Beispiel anschaut, dann haben wir im Prinzip auch eine Eingabe. Wir sagen, wir interessieren uns dafür, was passiert, wenn man auf die Funktion f jetzt für die Funktion f eine 16 eingibt und für die Funktion s eine 2 und das Ganze addiert. Und die Ausgabe wäre dann sozusagen 21. Aber es gibt halt keine Benutzer-Ein- und Ausgabe, während das Programm läuft. Okay. Dann kommen wir jetzt zum etwas größeren Beispiel. Und zwar haben wir eine Funktion ab oder append, also hinten anhängen. Die Funktion bekommt zwei Listen übergeben und ja, hängt also die Listen hintereinander. Also als erstes kommen am Ende die Einträge aus x und dann kommen die ganzen Einträge aus y. Wenn x also leer ist, wird direkt y zurückgegeben. Und ansonsten, wenn es eben nicht leer ist, sondern mindestens ein Head-Element h hat und eine Restliste tail oder t, dann ergibt sich der Funktionswert eben, indem man eine Liste bildet, wo vorne eben dieses h stehen bleibt und man für den Rest, für die Restliste, das y dranhängt. Also man geht sozusagen rekursiv durch, bis man ans Ende vom ersten Argument gekommen ist und hängt da direkt dann das zweite Argument dran. Und insgesamt ergibt sich dann halt, dass man ja, die Listen hintereinander gehängt hat. Also die eine Liste hier in dem Beispiel, wo nur die 1 drin ist, zusammen mit einer Liste, wo nur die 2 drin ist, gibt halt dann insgesamt eine Liste, wo am Anfang die 1 und dann eben die 2 drin ist. Okay. Und hier haben wir unseren schönen Beweisbaum dazu. Der ist jetzt relativ groß. Und also es kommen viele Punkt drin vor, weil wir natürlich jetzt nicht diese drei Zeilen hier ständig wiederholen wollen. Also wir haben dieses Match-Konstrukt. Das heißt, das könnte man vielleicht direkt auf die Folien draufschreiben. Genau, also die rechte Seite von diesem, wenn man hier reinschaut, Match leere Liste mit irgendwas, was dann tatsächlich kommt, ist also, wir haben dieses Match X mit einmal leerer Liste, dann wird Y zurückgegeben, oder aber wenn man irgendwie ein erstes Element H und dann einen Rest T hat als Pattern, dann wird zurückgegeben, das erste bleibt dran und es wird zusammengesetzt mit eben nochmal der rekursiven Anwendung von Append für die Restliste T und das Y. Okay. Jetzt haben wir hier wieder diese Anfänge, wo man einfach das Gleichheitszeichen quasi ersetzt durch diesen Pfeil. Also das Up bezeichnet eben diese Funktion und wertet sich entsprechend zu dieser Funktion aus. Das Ganze haben wir hier drüben auch nochmal. Das heißt also, diese ganzen Regelanwendungen hier und hier sind mehr oder weniger trivial. Interessant wird es jetzt hier. Da haben wir unten das Match, also wir wollen irgendwie diese Regel für das Match anwenden. Und das heißt, wir müssen hier nachschauen, wie sieht das Ganze aus. Das ist der Punkt, das geht eben weiter. Und welche Argumente werden eben übergeben? Wir haben hier Match leere Liste mit irgendetwas. Das heißt, das X hier ist tatsächlich die leere Liste. In dem Fall. Und deswegen ist das der erste Fall hier auch schon der Fall, der dann passt. Das heißt, die Expression, um die es geht, ist dann die rechte Seite davon, also das Y. Und Y also hatte ich was zu der Voraussetzung gesagt, also die ist natürlich trivial. Also oben haben wir jetzt tatsächlich doch einen solchen Fall, wo wir V nach V übergehen lassen. Diese Liste mit der 2 geht über eben in die Liste, die nur die 2 hat. gut, wie auch immer. Okay, was machen wir jetzt mit diesem Y? Wo kommt dieses Y her? Oder wozu wertet sich das Ganze dann aus? Also irgendwie kommt hier ja kein Y drin vor. Also wir haben hier irgendwie nur eine Restliste oder eine Liste, in der eben nur die 2 drin vorkommt. weiß es leider nicht, wie ich hier zurückgehe, ohne dass die ganzen Markierungen gelöscht werden. Deswegen kann man jetzt schlecht wieder diese Regel nachschlagen. Aber wir haben diese Ersetzungen. Das heißt, wir haben Werte für die Variablen, die vorkommen, auch eben insbesondere auch auf der rechten Seite, wo das Y jetzt steht. Und wenn man hier eine Ersetzung vornimmt, wenn man also sagt, dass wir ersetzen, Entschuldigung, in, was ist das hier? Wir ersetzen in dem Ausdruck Y, also Gesamtausdruck Y, eben das Y durch diese Liste 2, wo nur die 2 enthalten ist. Ja. So, also das hier als Substitution, dann wertet sich eben dieser Ausdruck auf der rechten Seite zu eben genau dieser Liste aus. Und deswegen taucht das Ganze hier eben in der Vorbedingung auch auf, als eben Restliste mit 2 geht über in Liste mit 2. Wenn man das als Voraussetzung nimmt, dann bekommt man bei diesem Match-Konstrukt eben heraus, wenn das Y eben entsprechend gesetzt wird, dann ist der Gesamtausdruck auch diese Restliste. Damit weiter, jetzt haben wir jetzt diese Funktion, kann man es noch lesen? Wahrscheinlich nicht. Wir haben jetzt diese Funktion. Append entsprechend definiert, also diese Punkt ist im Wesentlichen dieses Match-Konstrukt, und wir haben jetzt für das Match eben ausgerechnet für die Substitution von einem Y, was dabei herauskommt, und das Ganze jetzt kombiniert nach der entsprechenden Regel für Funktionsanwendungen. Also das erste hier war irgendwie so ein Match. Muss ich noch lernen, wie man damit schneller zurechtkommt. Das war sozusagen ein Match, und hier ist jetzt eine Funktionsanwendung. Dieser Strich hier, also von oben nach unten durch, haben wir jetzt x eben gebunden an die leere Liste. Das ist eben das erste Argument. Und das y gebunden an diese Liste, wo nur die 2 drin vorkommt. Und unter diesen Voraussetzungen haben wir eben für dieses Match herausgefunden, dass das Ergebnis eben auch diese Liste ist, wo nur die 2 drin ist. Und der Gesamtausdruck insgesamt wertet sich dementsprechend eben auch dazu aus, nach diesen Regeln. Wie gesagt, ich weiß leider nicht, wie ich diese Markierungen permanent halten kann, deswegen möchte ich jetzt nicht nochmal zurück. Okay, dann haben wir als nächste Anwendung hier diese Regel für Listen, wo wir also nächster Strich hier ist sozusagen, wir hängen einfach nur noch eine 1 vorne dran mit der entsprechenden Regel. Das heißt, links und rechts haben wir jetzt halt vorne noch eine 1 dran. Und jetzt kommt nochmal dieses Match, und diesmal mit dem zweiten Fall. Das ist dann also diese vorletzte Anwendung. Läuft jetzt im Prinzip analog, nur dass das Argument jetzt eben nicht mehr die leere Liste ist. Sondern wir haben jetzt als Argument für das Match eine 1, also eine Liste, die nur die 1 enthält. Das ist also das hier. Und dementsprechend kommen wir in den zweiten Fall rein, wo als Rückgabe eben, also gut, erstmal muss man schauen, dass es natürlich passt. Das heißt, wir erwarten H vorne und T hinten, also das H ist entsprechend D1. Und das T ist entsprechend die leere Liste. Und das Ganze, was rauskommt, ist dann eben, ja, wertet sich aus zu H ist ja 1 jetzt in diesem Fall, wertet sich aus zu nochmal dieses Append. Und T ist jetzt die leere Liste und das Y. Genau. Das ist Y. So, und das Y wieder ersetzt mit dieser Liste, die nur die 2 enthält, ist dann tatsächlich auch genau das, was hier bereits dasteht. Okay. Das heißt, wir haben hier als Voraussetzung wieder diese eine Element und wieder vermutlich irgendetwas Triviales weggelassen. Ich habe jetzt die Match-Regel auch nicht mehr auswendig, was genau noch damit dazugehören müsste. Aber ich glaube, da ist wieder ein so trivialer Fall nicht dabei. Okay. Genau, also diese rechte Seite, wozu sich das gesamte Match-Konstrukt auswertet, ist wieder das, was wir direkt von hier oben klauen, von unserer Voraussetzung, die wir schon wissen. Und das hier ist eben das, was sich zu der rechten Seite auswertet. Das ist sozusagen dieses, also man hat ja hier immer diese EI und PI, das heißt, hier hat man das Pattern 1 ist dann die leere Liste. Das Pattern 2 ist sozusagen das Ganze, H verknüpft mit T und das E1 ist dieses Y hier und das E2 ist dieses hier. Und diese entsprechenden Variablen-Substitutionen, dass man Y eben durch diese Liste mit nur 2 ersetzt, wird eben hier auch wieder in der Voraussetzung schon verwendet und kommt sozusagen in die Folgerung übernommen. Und das Gesamtergebnis ist eben, dass dieses Match für die Argumente, wo man also die Liste, die nur die 1 enthält, übergibt, auch wieder sich zu diesen und dann sich wieder auswertet zu der Liste, die eben die 1 und die 2 enthält. Okay, und das letzte ist dann nochmal eine Funktionsanwendung, wo man eben dieses Up für die Argumente aufruft, die man dann, für die man sich interessiert. Also das eine, die Liste mit der 1 und das hier ist wieder das Y. Und ja, also man hat jetzt diese zwei Anwendungen der Match-Regel, einmal eben für diesen zweiten Fall hier unten. Sozusagen ist ja ist war jetzt die letzte Anwendung und weiter oben hatten wir diese eine Anwendung, wo man also quasi wie das Append eben auch vorgeht, einmal das Ganze abbaut. Das heißt, man überspringt die 1 und hat dann im nächsten Anwenden des Match hat man nur noch die leere Liste und ist dann eben in diesem ersten Fall und im Beweisbaum ist es eben sozusagen umgekehrt. Man geht vom Ende her, wo eben die leere Liste nur noch gematcht wird, das ist dann hier weiter oben, geht man nach unten und als letztes ist dann die Gesamtanwendung, wo man eben die gesamte Liste hat, die jetzt auch nur ein Element hat, aber ja. Gut, also die Empfehlung ist, dass man sich vielleicht gerade dieses Beispiel nochmal in Ruhe zu Hause anschaut, mit eben entsprechend Folien daneben, wie die Regeln konkret aussehen. und dass man sich dann ganz konkret eben anschaut, also man muss natürlich diese Punkt ersetzen und dann sich genau anschaut, warum das nach der entsprechenden Regel, warum der jeweils nächste Schritt tatsächlich genau zu dem passt, was die Regel aussagt. Okay, das war jetzt das, das mit Abstand größte Beispiel. Jetzt wollen wir noch ein bisschen uns überlegen, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben nicht unbedingt jetzt Schritt für Schritt nachvollziehen können, gut, wie jetzt das OCaml-Programm tatsächlich arbeitet, sondern wir haben uns eigentlich mehr so um die Auswertung von Ausdrücken gekümmert. Das heißt also, so ein Programmablauf nachvollziehen ist mit dieser Big Step-Semantik nicht so das Wahre. Was man aber zum Beispiel machen kann, ist eben, dass man Terminierung nachweist. Also wenn man nachweisen kann, dass irgendetwas sich zu irgendetwas auswertet, dann hat man ja insbesondere auch gezeigt, dass der entsprechende Ausdruck, dass der auch terminiert. Denn sonst würde er sich ja nicht auswerten, sondern endlos irgendwie sozusagen im Versuch auszuwerten bleiben. Und dann würde kein Wert am Ende rauskommen. Also Terminierung kann man damit beweisen. Machen wir jetzt auch tatsächlich mal an einem ganz kleinen Beispiel. Also Append für zwei Listen. Behauptung ist, dass dieses Append immer terminiert. Und das macht man eben jetzt induktiv, indem man einmal sagt, was passiert denn, wenn L1 die leere Liste ist. Also Induktion nach Länge der Liste. Der Basisfall ist eben, dass L1 leer ist. Dann haben wir diesen einfachen Fall, Match leere Liste mit bla bla bla. Und die rechte Seite entsprechend wertet sich zu irgendeiner Liste L2 aus. Und das Ganze wertet sich dann auch zu L2 aus. Das heißt, wir haben einen Wert, wozu sich das auswertet, entsprechend terminiert ist. Das ist für n gleich 0. Und wenn n größer 0 ist, dann haben wir eben diese Form. Und im Prinzip ist es dasselbe, nur dass eben bei dem Pattern Matching der zweite Fall genommen wird. Und dass wir die Induktionsvoraussetzung mit einbauen müssen. Das heißt, als Voraussetzung haben wir schon für alle kleineren Listen, da wir Induktion nach Listenlänge machen und dass t eine kleinere Liste ist als die Gesamtliste, wissen wir schon, dass da irgendein Wert rauskommt, wie auch immer der dann aussieht, also irgendein L. Und das können wir jetzt direkt als Voraussetzung verwenden, um eben einen Beweis zu machen, wo wir am Ende sehen, egal wie das L aussieht, das, was insgesamt rauskommt, ist eben, dass man eine Liste hat mit dem L und eben noch einem Argument vorne dran, weiteren Element vorne dran. Und völlig unabhängig davon, was da jetzt konkret drinsteht in dem L, ist auf jeden Fall so, dass sich das Ganze dazu auswertet und dementsprechend auch terminiert. Okay. Was kann man auch machen? Also wenn man an optimierende Transformationen denkt, also wenn man irgendwie, vielleicht ganz einfaches Beispiel, irgendein C1 plus C2, also zwei Konstanten, kann man ja einfach ersetzen durch eben eine Konstante, die der Summe entspricht. Und das heißt, es gibt irgendwie ein C, das eben den Wert von C1 plus C2 hat, mit eben dem Plus wieder wie in OCaml, dass man eben schauen muss, dass es keinen Überlauf gibt. Aber bei Konstanten kann man das ja nachprüfen. Es wäre eine einfache Optimierung, dass man zur Laufzeit dann nicht addiert, sondern den Wert schon direkt kennt. Mit eben dieser Big Step Semantik kann man jetzt überprüfen, stimmt das denn, dass C1 plus C2 sich auch zu C auswertet oder stimmt das nicht? Das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt natürlich noch kompliziertere. Insgesamt kann man eben formale Aussagen treffen und dann möglicherweise nachweisen, dass die auch korrekt sind. Das ist im Prinzip das, warum man das überhaupt macht, dass man sich hier um formale Methoden bemüht, dass man dann tatsächlich auch sagen kann, ja, ich glaube nicht nur, dass das könnte ungefähr so sein, sondern ich habe einen Beweis, dass das korrekt ist. Ja. Wenn man sich jetzt eben die Regeln anschaut von dieser Big Step Semantik, dann haben wir uns da sehr um Ausdrücke gekümmert, die irgendwie auszurechnen, auszuwerten. Das heißt, ja, im Prinzip wollen wir immer darauf hinaus, dass wir am Ende irgendwie einen Wert haben. Also ein Ausdruck wertet sich zu irgendeinem Wert aus. Das heißt, im Prinzip kann man das so sehen, dass Ausdrücke eigentlich für Werte stehen und sie irgendwie beschreiben. Also man gibt den Wert nicht direkt an, sondern man beschreibt ihn mit Hilfe von einem Ausdruck. Jetzt kann man natürlich denselben Wert auf verschiedene Weise beschreiben. Das heißt, die Frage ist, was machen wir jetzt mit Ausdrücken, die zwar verschieden sind, aber die sich zu den gleichen Werten auswerten. Die sollten irgendwie austauschbar sein. Also wenn man sich nochmal um Gleichheit, wenn man sich Gleichheit überlegt, ja, dann hatten wir schon gesagt, also wenn die Werte Funktionen enthalten, ist es ein bisschen schwierig. Wenn es keine Funktionen sind, dann, ja, was ist dann? Sind es eben Konstanten? Also jetzt bei Minio-Kreml eben Boolesche oder Ganzzahlkonstanten, dann eben solche Tupel aus irgendwelchen entsprechenden Werten oder eben das Ganze auch für Listen, also zusammengesetzt als Tupel oder als Liste. Ja, und also der Typ ist dann entsprechend eben für die Konstanten Boolean oder Int. Unit natürlich, also wenn es kein Typ da ist, ist auch möglich. Und entsprechend eben Tupelbildung oder Listen. Ja, und wenn man jetzt eben sowas hat wie diese Komposition von einem Map für eine Funktion f und einem Map von einer Funktion g, dann möchte man, also das heißt, insgesamt wird ausgerechnet, für eine gegebene Liste wird auf jedes Listenelement also erstmal das g angewandt, also g von x, und dann auf das Ganze nochmal das f, also f von g von x. Und das kann man auch, den gleichen Effekt kann man machen, indem man direkt einen Map macht für die Komposition von f und g. Dann ergibt sich auch für jedes Listenelement x, dass man f von g von x berechnet und es entsprechend einsetzt. Und die Frage ist, wie kann man jetzt diese Gleichheit tatsächlich überprüfen? So direkt syntaktisch geht da nichts. Das heißt, man bräuchte so etwas wie einen stärkeren Gleichheitsbegriff, und den gibt es dann nächste Woche.
Aufzeichnen.
Ja, jetzt hatte ich jetzt noch keine Bedenken, aber letztes Mal dachte ich, das macht.